Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Kennen Sie vielleicht Wilhelm Busch Geschichte von Plisch und Plum? Zwei jungen Hunden, die allerlei Streiche spielen und ihre Besitzer dabei in arge Not bringen? Darin kommt eine böse Figur vor, der alte Kaspar Schlich, der die darin vorkommenden Streiche zum Schluss jedes Mal hämisch kommentiert mit den Worten: "Ist fatal", bemerkte Schlich, "hehe, aber nicht für mich." Genauso ist es mit dem fatalen Thema, das wir in einer fünfteiligen Reihe hier in der Lebenshilfe behandeln wollen. Wir denken, es gehe uns nichts an. Es beträfe immer nur die anderen. Leider stimmt das nicht und wir irren uns wie der alte Schlich in Wilhelm Busch Geschichte, der zum Schluss der Geschichte sagt: "Recht erfreulich", murmelt er, "aber leider nicht für mich. Plötzlich fühlt er einen Stich, kriegt vor Neid den Seelenkrampf, macht geschwind noch etwas Dampf, fällt ins Wasser, dass es zischt und der Lebensdocht erlischt." Also, der Tod betrifft uns alle ganz persönlich und unausweichlich. In der Zwischenzeit aber fühlen wir uns unsterblich, weswegen wir ungesund essen, zu schnell fahren, gefährlichen Hobbys frönen und uns über ganz vieles völlig unnötig aufregen. Aber Scherz und Wilhelm Busch beiseite, unser Thema ist sehr ernst und auch recht dicht gepackt. Es geht darin nicht um den Tod jetzt im ganz Allgemeinen oder um Tod und Verlust lieber Angehöriger oder Freunde, so schmerzlich das auch ist. Nein, es geht um Ihren, um meinen und Herrn Papenkorts persönlichen und unausweichlichen und einsamen Tod, der kommen wird. Unser eigener Tod hat ein Datum und eine Uhrzeit und er wird auf die Sekunde genau eintreten. Aber etwas in uns will nicht aufhören zu sein. Also, was ist der Tod für uns? Sie hören den ersten Teil unserer fünfteiligen Reihe "Liebe ist stärker als der Tod, eine kurze Entdeckungsreise". Heute sind wir auf der ersten Station unserer Reise, da geht es um den Feind. Herr Papenkort, hallo, grüße Gott in der Lebenshilfe.
Grüß Gott, Herr Miller.
Schön, dass Sie wieder Zeit für uns genommen haben. Sie haben jetzt ein ziemlich knackiges Thema angepackt. Liebe ist stärker als der Tod. Sie sagen gleich dazu noch ein paar Worte. Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern schnell vorstellen. Sie sind seit 25 Jahren vollzeitlich tätig beim Institut für Weltevangelisierung, kurz ICPE-Mission. Das ist eine katholische Laienmissionsorganisation. Dazu am Schluss der Sendung noch mal mehr. Herr Papenkort, Sie haben einen Vortrag vorbereitet, richtig gepackt. Wir sind gespannt. Bitte schön.
Diese kurze Sendereihe habe ich mich sehr gefreut, weil ich diese Sendereihe aus einem sehr persönlichen Grund mache. Ich bin tödlich erkrankt. Ich sterbe. Auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben diese tödliche Krankheit. Diese tödliche Krankheit ist der Tod. Das Leben führt zum Tod. Das Leben ist immer tödlich. Niemand kommt da lebend raus. Seit unserer Geburt sterben wir. Ich möchte Sie also einladen zu dieser Entdeckungsreise. Eine Entdeckungsreise in das Land des Todes. Dieses unentdeckte Land, von dem allerdings kein Reisender zurückkehrt. Die beiden Fragen, was ist der Tod und warum sterben wir? Sie gehören zu den tiefsten aller Fragen. Das sind Fragen, die der Dichter stellt, der Mystiker oder das Kind. Es sind Fragen, die aber auch der Dichter, Mystiker und das Kind in uns stellen. Wir hören tatsächlich gar nicht auf zu fragen. Wir haben die Fragen ganz offensichtlich noch nicht wirklich beantwortet. Immer noch lächelt uns der Tod an wie eine Sphinx. Wir haben ihr Rätsel nicht gelöst. Das wird natürlich auch diese kleine Sendereihe nicht tun. Auch sie wird das Rätsel nicht lösen. Will sie auch gar nicht. Sie will vielmehr ermutigen zum Erkunden, zum Erforschen. weiter zu suchen, weiter zu fragen. Vielleicht ist doch das Einzige, was wir wirklich über den Tod sagen können, dass wir nichts wirklich mit Klarheit sagen können. Die Frage nach dem Sinn, nach der Bedeutung des Todes ist immer auch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das ist die größte aller Fragen. Don Quixote redet davon, wenn er Sancho Panza von dem Blick erzählt, den er in den Augen des Soldaten sah, den er sterbend in seinen Armen hält. Es schien so, als stellten diese Augen eine Frage. Und Sancho will dann wissen, was war die Frage? War die Frage, warum sterbe ich? Und Don Quixote antwortet, nein. Die Frage war, warum habe ich gelebt? Weil das Leben im Tod endet, ist das Leben entweder unheimlich viel sinnvoller oder überraschend sinnloser, als wir normalerweise denken. Denn wenn sogar der Tod sinnvoll ist, dann ist das Leben noch viel sinnvoller, als wir denken. Hat aber der Tod gar keinen Sinn, ist das Leben letztendlich nicht sinnvoll. Was ist der Tod? Welchen Zugang wir zum Tod haben, was wir in Bezug auf den Tod fühlen, wie wir mit dem Tod umgehen und wie wir tatsächlich sterben, das hängt alles davon ab, was der Tod ist. Was ist sein Wesen? Was ist sein Sinn, seine Bedeutung? Das möchten wir in diesen 5 Sendungen erkunden, erforschen. Es geht also um den Tod, besonders um unseren eigenen. Es geht nicht nur um irgendwelche Gedanken oder Einstellungen oder Haltungen zum Tod. Noch eine Anmerkung, der Herr Müller hat das schon erwähnt. Der Inhalt dieser Reihe wird etwas dicht sein. Ich lade Sie also herzlich ein, sich die Zeit zu nehmen und aufmerksam zuzuhören. Sich auf diese Reise einzulassen, mitzureisen. Vielleicht versuchen Sie, das Ganze auch noch einmal nachzuhören. Nehmen Sie sich diese Zeit. Diese Entdeckungsreise kann man nicht in einem Düsenjet durchfliegen. Es braucht Zeit.
Die Sendungen, die kann man ja auch auf CD sich bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Die Nummer gebe ich am Schluss der Sendung immer durch. Sie sind in der Lebenshilfe. Unser Thema Liebe ist stärker als der Tod. Heute der erste Teil einer 5-teiligen Reihe. Heute geht's um der Tod, der Feind. Sie hören Michael Papenkort.
Was ist der Tod? Ja, natürlich. Der Tod ist das Ende des Lebens. Aber ist der Tod vielleicht auch das Ziel des Lebens? Ist der Tod vielleicht auch die Vollendung des Lebens? Das hört sich jetzt zunächst mal ein bisschen sonderbar an. Der Tod nimmt doch das Leben. Und wenn uns etwas das Leben nimmt, kann das wohl kaum dessen Erfüllung sein. Wie könnte das Aufhören zu leben die Vollendung und der Sinn des Lebens sein? Und was hat der Tod mit dem Sinn des Lebens zu tun? Natürlich können wir diese Frage nicht beantworten, wenn wir nicht wissen, was der Sinn des Lebens ist. Wir wissen gar nicht, warum wir sterben, wenn wir nicht wissen, warum wir leben. Wenn wir dann über den Sinn und Bedeutung des Lebens sprechen, dann kommt natürlich die Frage nach Gott auf. Denn wenn es einen Gott gibt, dann ist dieser Gott der Sinn des Lebens. Aber wenn es einen Gott gibt, dann ist er eben nicht einfach nur ein Teil, ein Aspekt des Universums, so ein Teil unter anderen, sondern dann ist er der, um den sich alles dreht, der, auf den alles ausgerichtet ist. Das nämlich bedeutet ganz einfach der Begriff Gott. Aber gibt es diesen Gott überhaupt? Und wer oder was mag das sein? Schauen Sie, wenn man über Gott redet, dann spricht man über etwas, was in der Erfahrung von vielen Menschen heute gar nicht mehr vorkommt, nicht mehr existiert. Aber der Tod existiert. Und zwar in der Erfahrung und in dem Erleben von jedem. Der Tod macht dann diese abstrakte Gottesfrage sehr konkret. Diese abstrakte Gottesfrage, gibt es einen Gott? Und man kann lange darüber diskutieren und schlaue Sachen sagen. Aber im Tod wird die Frage zu, werde ich Gott begegnen? Das ist ein gewaltiger Gedanke. Der Gedanke, Gott im Tod zu begegnen. Werde ich ihm begegnen? Der Tod gibt also dieser Gottesfrage ein ganz neues Leben, eine ganz neue Wirklichkeit. Vielleicht werden wir entdecken, wie der Tod auch anderen Dingen des Lebens noch neues Leben gibt in dieser Sendereihe. Schauen Sie, heute ist nichts mehr absolut, bis auf eins. Heute im Zeitalter des absoluten Relativismus bleibt doch eins absolut stehen. Mein Tod. Wir haben hier also drei Fragen, die ineinander verwoben sind. Und wie auch immer sie sich drehen und winden, so ins Dunkle hinein, bleiben sie doch immer nah beieinander und kreuzen sich immer wieder. Diese drei Fragen. Tod, Leben, Gott. Bei unserem Erforschen werden wir auf diesen drei Wegen reisen. Tod, Leben, Gott. Ich möchte Sie also einladen, mit mir diese schrecklichen und wunderbaren Wege zu bereisen, weil es eine großartige Reise ist. Diese Reise hat Stationen, 5 Stationen. Heute stehen wir an der ersten. An jeder dieser Stationen unserer Reise werden wir dem Tod begegnen, und zwar immer dem gleichen Tod. Dieser Tod trägt 5 Gesichter. Und die einzige Möglichkeit, jedes von ihnen zu sehen, besteht einfach darin, das vorherige gesehen zu haben. Jedes Gesicht des Todes ist wie ein Passwort für das nächste. Das erste für das zweite für das dritte und so weiter. Das Passwort für das erste Gesicht ist einfach Leben, lebendig sein. Das ist ein Passwort, das jeder von uns kennt. Wir können auf dieser Reise keine Abkürzungen machen. Es geht ein Gesicht nach dem anderen. Wir können nicht einfach an das Ende springen. In vielen Büchern zum Thema Tod wird uns heute nahegelegt, doch den Tod als natürlich anzunehmen, ihn zu akzeptieren. Aber das hilft uns nicht wirklich weiter. Es würde nur bedeuten, den Tod zu leugnen, ihn zu ignorieren, ihn einfach eben nicht anzuschauen, ihn einfach an der Seite stehen zu lassen, so wie einen Fremden zu behandeln, den keiner kennt und keiner einlädt. Der Tod ist aber zunächst einmal unser Feind. Der Tod als unser Feind. Den Tod als natürlich zu akzeptieren, führt uns dann also eben nicht in eine Freiheit, wenn es um den Tod geht, sondern hält uns eben gerade von dieser Freiheit ab, weil es uns unfähig macht, den Tod als diesen Feind zu erkennen. Diese erste Maske, dieses erste Gesicht des Todes. Der Tod als Feind. New York Times in einem Kommentar steht, wo es darüber geht, über Bücher, die versuchen, den Kindern den Tod als natürlich zu erklären, schreibt dann der Kommentator, all diese Geschichten wurden mit einem didaktischen Ziel geschrieben, nicht? Diese Bücher, die versuchen, den Kindern den Tod als natürlich zu erklären. Und das Ziel eben, dem Kind einen Weg eröffnen, den Tod anzuschauen und mit dem Erkannten zu leben. Und all diese Autoren versuchen, diese Endgültigkeit und den Schrecken des Todes zu zerstreuen, aufzulösen, indem sie den Tod als nur eben einen weiteren natürlichen Prozess darstellen. Doch für die meisten Erwachsenen unserer Kultur ist der Tod viel mehr als nur ein weiterer natürlicher Prozess. Das ist ein geheimnisvolles Geschehen und es ist verknüpft mit sehr tiefen Emotionen. Einem Kind das Ganze einfach vorzustellen als eine Veränderung, einen Prozess, den jeder durchmachen muss, ist nicht wirklich aufrichtig. Solche Bücher versuchen dem Kind die Angst vor dem Tod zu nehmen. Doch stattdessen nehmen sie dem Kind etwas von unschätzbarem Wert. Sie nehmen dem Kind das letzte Absolute unserer Kultur. Sie nehmen ihm das letzte Geheimnis und das letzte Transzendente, das letzte, das über diese Welt hinausweist.
Und wir und auch Kinder haben einen Sinn für dieses Transzendente. Das können wir also auch Kindern zumuten.
Ja, ganz bestimmt. Wir müssen nur diesen Sinn eben zulassen, ihm Raum geben und ihn nicht ständig zuschütten mit allem möglichen Müll.
Gut.
Ist doch bemerkenswert, dass in allen Mythen überall auf der Welt der Tod nicht als etwas Natürliches, sondern als etwas Unnatürliches gesehen wird. Wird gesehen als ein Unfall, als ein Fall, ein Fehler, irgendeine Katastrophe. Die hätte wohl verhindert werden können, sie wurde aber nicht verhindert. Warum reden all diese verschiedenen Mythen in verschiedenen Weisen von einem verlorenen Paradies? Und warum reden sie von dem Tod als Unfall? Weil der Tod eben nicht natürlich ist. Egal, wie biologisch notwendig er sein mag. Sigmund Freud sagt, lehrt, dass wir Freundschaft schließen müssen mit der Notwendigkeit des Sterbens. Das ist ein wirklich verständlicher, aber ein unmenschlicher Gedanke. Er resigniert vor dem Schicksal, resigniert vor dem Unausweichlichen. Das ist nicht Mut, wie dann behauptet wird. Es ist Feigheit. Müssen wir denn die rohe Gewalt einfach akzeptieren? Müssen wir Freundschaft schließen mit unserem Feind, nur weil er stärker ist? Das ist eine Einstellung, eine Haltung, mit der man Tyrannen überlebt. Der Tod will ein Tyrann sein. Der Tod ist stärker. Er gewinnt immer. Unsere Wahl besteht darin, entweder auf der guten, aber verlierenden Seite zu kämpfen oder auf der bösen, gewinnenden Seite zu sein. Wenn wir Mut haben, werden wir mit dem Schiff untergehen, weil es das gute Schiff ist. Das Schiff heißt Leben. Sind wir feige, werden wir das Schiff verlassen. Es geht einfach darum, das Licht Licht zu nennen und die Dunkelheit Dunkelheit zu heißen. Bei Jesaja lesen wir einen Satz: Weh denen, die das Böse Gut und das Gute Böse nennen, die die Finsternis zum Licht und das Licht zur Finsternis machen, die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Wir wissen, der Tod ist unausweichlich. Wir wissen, der Tod wird gewinnen. Doch das zu wissen bedeutet nicht, es zu akzeptieren.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Liebe ist stärker als der Tod. Eine kurze Entdeckungsreise, heute der erste Teil der fünfteiligen Reihe Der Feind. Sie hören einen Vortrag von Michael Papenkort.
Der Tod ist Verlust. Verlust des Lebens. Das Leben aber ist doch gut. Der Verlust von etwas Gutem ist etwas Böses. Also ist der Tod etwas Böses. Und das nicht zu erkennen, ist Blindheit. Der Tod ist Verlust. Verlust des Seins, des Daseins. Der Tod ist der Feind des Daseins. Er reduziert nämlich das Sein auf das Nichtsein. Der Tod macht die Schöpfung zunichte. Der Tod ist das Zerstörerischste, was es gibt. Es macht die Schöpfung zunichte, sei es die Schöpfung des Menschen oder die Schöpfung Gottes, sei es ein Gemälde, das vom Feuer zerstört wird, oder eine ganze Nation, die im Krieg vernichtet wird, oder eine Seele, die vom Laster, oder ein Körper, der vom Krebs zerstört wird. Der Tod ist der Feind Gottes. Er zerstört, was Gott geschaffen hat. Ist der Mensch, sind wir ein Freund Gottes, müssen wir ein Feind des Todes sein. Gottes Feinde müssen unsere Feinde sein. Und der Tod ist kein Schlaf. Wir hören das so oft. Wir durchleben aber den normalen Schlaf unverändert. Wir gehen abends ins Bett in unserer Wohnung und wir wachen als dieselben auf, hoffentlich bei Sonnenschein und wunderbarem Frühstück. Und wir wachen als die auf, genauso wie wir schlafen gegangen sind. Wenn wir aber vom Tod aufwachen, werden wir nicht mit unserem alten Selbst aufwachen und wir werden auch nicht in unserer alten Welt aufwachen. Der Tod ist kein Schlaf, aber wir betrachten den Tod so gerne als Schlaf, weil es uns tröstet. Aber es ist eine Lüge. Schlaf bedeutet Entspannung. Schlaf ist Ausruhen für die Müden. Der Tod aber tritt als das Gegenteil auf. Sehr streng, unnachgiebig, fordernd, hart, schweigend und ein enormes, großes, tiefes Loch, ein riesiges Nichts. Das ist ein Eindruck, den der Tod hinterlässt. Doch vielleicht ist die Wirklichkeit des Todes mehr als dieser Anschein. Vielleicht ist die Wirklichkeit des Todes mehr als das, was wir denken. Wenn wir den Schein für gleichhalten zu dem Sein, wenn wir denken, dass Schein und Sein dasselbe sind, dann hören wir oft zu fragen, dann hören wir oft zu suchen, weil wir denken, wir haben schon alles gesehen und erkannt. Vielleicht aber verbirgt ja der Tod ein großes Geheimnis, eine verborgene Wirklichkeit hinter seinem Äußeren, so wie ein menschliches Gesicht oder das Gesicht der Natur etwas Großes verbirgt. Vielleicht hat ja der Tod zwei Seiten, zwei Gesichter. Ein sichtbares und ein verborgenes. Das verborgene Gesicht ist dann unter dieser Maske. Wir müssen uns also etwas tiefer mit dieser Maske beschäftigen. Mit dieser Maske, die sagt, ich bin dein Feind. Der Tod, er wird immer zuerst als ein Ort gesehen, der irgendwie unten liegt, irgendwo unter oder in der Erde. Im Gegensatz zum Himmel, oben, wo alle Unsterblichen leben. Der Tod, es ist ein Ort der Dunkelheit, nicht des Lichts. Tote gehören in ein Grab, in ein dunkles Loch in der Erde. Die Erde ist der Ort für die Toten. Aber der Tod hat nicht nur einen Ort eben unter der Erde, sondern hat auch eine Zeit. Gerade so, wie eben der Ort für den Tod unten ist und eben nicht oben, so ist die Zeit des Todes die Vergangenheit, nicht die Zukunft. Der Tod ist das Ende unserer Zukunft. Er setzt dem, was in uns seit der Geburt lebt und gewachsen ist, ein Ende. Es kommt nichts Neues mehr. Es ist, als ob wir ständig nach vorne streben, nur um wieder zurückgezogen zu werden in das Nichts, wo wir schon vor unserer Geburt waren. So als würden wir darum ringen, aufwärts zum Licht zu gelangen, nur um dann doch runtergezogen zu werden in die Dunkelheit des Grabes. Der Tod ist der Feind. Und zwar der Feind alles Guten. Er ist der Feind des Lebens, des Wachstums, des Wachseins, des Aufwachens, der Schöpfung. Er ist der Feind des Daseins selbst. Je mehr wir all diese Dinge lieben, umso entschiedener werden wir uns weigern, mit ihrem Feind Frieden zu schließen. Je mehr du das Leben liebst, umso mehr wirst du dich weigern, den Tod zu akzeptieren. Niemand, der das Leben mit Mut und Leidenschaft liebt, kann den Tod einfach akzeptieren. Dieselbe Motivation, die unsere Gesellschaft dahin gebracht hat, den Tod zu meiden, ihn zu ignorieren, die führt uns jetzt dahin, ihn zu akzeptieren, anzunehmen. Und diese Motivation, dieser Beweggrund, das ist die Vermeidung von Leid und Schmerz, das ist das Vermeiden von unbeantwortbaren Fragen und das ist das Verlangen nach Trost und Sicherheit.
Ist es nicht eine legitime Schutzreaktion, Herr Papenkort?
Ja, legitim oder nicht, aber sie hilft uns nicht weiter, weil sie einfach nur ein Ausweichen ist. Hm. Es ist einfach nur ein Verschieben nach hinten. Es bringt dann eben doch keine Antwort. Wir kommen vielleicht in der nächsten Sendung ein bisschen mehr darauf, weil im Grunde das ist, dass wir den Tod als Fremden behandeln. Wir ignorieren ihn, wir lassen ihn liegen und wenn er kommt, dann müssen wir ihn eben aufnehmen. Aber ob er Sinn macht und was er eigentlich ist, das fragen wir nicht wirklich und wir schauen dem Tod nie in die Augen.
Okay.
Das Ziel unserer Entdeckungsreise ist aber auch gar nicht Frieden, schon mal gar nicht bequemer Trost. Das, was wir auf unserer Entdeckungsreise suchen, ist Wahrheit. Wahrheit ist wohl nicht bequem, aber sie ist Leben, eben nicht Tod. Es ist Aufwachen, nicht weiterträumen. Wir wollen also weitersuchen nach der Wahrheit des Todes, weil wir das Leben lieben. Vielleicht können wir an dieser Stelle, um das ein bisschen sacken zu lassen, ein paar Takte Musik hören und das Ganze in uns einfach ein bisschen nachklingen lassen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem ersten Teil unserer fünfteiligen Reihe Liebe ist stärker als der Tod, eine kurze Entdeckungsreise, erste Station der Feind. Sie hören einen Vortrag von Michael Papenkort.
Der Tod ist unausweichlich. In einer von seinen Predigten sagt Augustinus sinngemäß Folgendes. Hör doch mal zu. Wenn Leute über ein neugeborenes Baby reden und dann über sein Leben so spekulieren, Gedanken anstellen, alt und weise werden? Vielleicht ja, vielleicht nein. Will sie was Großes vollbringen? Vielleicht ja, vielleicht nein. Will es heiraten und Kinder haben? Vielleicht ja, vielleicht nein. Will ein glückliches Leben haben? Vielleicht ja, vielleicht nein. Wird er wohl ein guter Mann? Wird sie wohl eine gute Frau sein? Vielleicht ja, vielleicht nein. Warum, sagt niemand, fragt Augustinus, wird er sterben? Vielleicht ja, vielleicht nein. Weil natürlich jeder stirbt. Der Tod ist unausweichlich. Jemand kam einmal zu einem weisen Mann, der gerade den Tod seines Sohnes beweinte und fragte dann ihn, warum weinst du, obwohl das Weinen doch nichts nützt? Und darauf sagt dann der weise Mann, genau darum eben, weil es nichts nützt. Dieser weise Mann weint, weil er dem Tod nicht ausweichen kann. Er kann nichts machen, egal was er tut. Der Tod ist unausweichlich. Genauso wie der Tod unumkehrbar ist. Man kann den Tod nicht rückgängig machen. Im zweiten Buch Samuel steht, wir müssen alle sterben und sind wie das Wasser, das man auf die Erde schüttet und nicht wieder einsammeln kann. Der Tod ist unumkehrbar, weil die Zeit unumkehrbar ist. Was geschehen ist, kann man nicht ungeschehen machen. Man hat keinen Zugriff auf die Vergangenheit. Der verlorene Sohn, der nach Hause kommt, ist eben der verlorene Sohn, der nach Hause kommt. Auch wenn das zu Hause dasselbe ist, er ist es nicht. Weil der Tod in der Zeit geschieht, ist er unumkehrbar, nicht mehr rückgängig zu machen. Selbst wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, ist doch der Tod unumkehrbar. Tatsächlich ist Zeit ein anderes Wort für Tod. Schauen Sie, Zeit macht jeden kleinen Moment zu einem kleinen Tod. In dem Moment, wo er geboren wird, stirbt er auch schon und wird Teil der Vergangenheit. Der toten Vergangenheit, der unveränderbaren, unumkehrbaren, verschlossenen Vergangenheit, dieser Vergangenheit, auf die wir keinen Zugriff mehr haben. Es ist dann oft so, als ob wir dahin schwimmen, in eine unsichere Richtung, mal hier, mal dorthin getrieben werden. Wenn wir dann denken, wir hätten etwas, woran wir uns orientieren können, woran wir uns festhalten können, verändert es sich doch. Es bleibt nicht einfach dasselbe. Und in dem Verändern lässt es uns hinter sich zurück. Versuchen wir ihm dann zu folgen, weicht es unserem Zugriff aus. Es entgleitet uns. Nichts bleibt für uns bestehen. Nichts hat wirklich Bestand. Irgendwie ist alles ständig in Bewegung. Alles fließt. Der Fluss, ein großartiges Symbol für das Leben, ist aber auch das große Symbol für den Tod, weil es das Symbol für die Zeit ist. Der Fluss, dieser Fluss, ertränkt jede Gegenwart in Vergangenheit. Dieser Fluss ertränkt jedes Leben im Tod. Und er ertränkt jede Erinnerung in Vergessenheit. Andenken und Erinnerung sind dann unser Damm, den wir bauen gegen diesen Fluss. Andenken und Erinnerung sind dann unser Versuch, die Zeit festzuhalten, zu verewigen, zu stabilisieren, ist dann unser Versuch, die Zeit vor dem Tod zu retten. Aber der Damm hält nicht und der Fluss gewinnt immer. Das trifft aber nicht nur auf unseren endgültigen Tod zu, sondern auch auf die tausend kleinen werden und im Mutterschoß sein. Also verlassen wir den Mutterschoß, damit wir geboren werden. Und wir verlassen den Mutterschoß und wir werden nie wieder dahin zurückkehren. Oder um zur Schule zu gehen, müssen wir die Sicherheit, die uns zu Hause umgibt, hinter uns lassen. Wir müssen dieser Sicherheit sterben. Oder wenn wir eine eigene Familie gründen wollen, dann müssen wir die, in der wir aufgewachsen sind, verlassen. Um in eine neue Stadt ein neues Haus zu ziehen oder um eine neue Arbeitsstelle anzunehmen und so weiter, müssen wir das Alte loslassen. Wir müssen dem Alten sterben. Wir müssen es hinter uns lassen. Und wenn wir dann alt geworden sind und der Tod uns unsere Verwandten, unsere Familie und unsere Freunde nimmt, dann kann manchmal nichts und niemand ihren Platz ausfüllen. Außer unsere eigene Einsamkeit. Sterben ist das einsamste aller Geschehen. Schauen Sie, wenn wir sterben, dann vollenden wir diese geheimnisvolle Einsamkeit, die uns seit unserer Geburt begleitet. Schritt für Schritt trennen wir uns von allem in unserem Leben. Und am Ende trennen wir uns von allem im Tod. Alles Leben ist Abschied. Alles Leben ist Sterben.
Und das ist die geheimnisvolle Einsamkeit, von der Sie sprechen, dass wir im Grunde da immer allein sind, weil wir ständig was zurücklassen, beziehungsweise auch ständig zurückgelassen werden.
Einsamkeit, in der wir eigentlich da stehen, ich und mein Schöpfer. Alles andere um uns rum kommt und geht. Dieses eine ist das, was bleibt. Mhm. Aber selbst wenn der Tod, so wie unsere Abschiede, zu etwas anderem führt, und selbst wenn das andere ein Gewinn ist, ist es doch immer auch ein Verlust von etwas. Alexander der Große, dieser berühmte Feldherr, er ließ sich so bestatten, dass seine offene und leere Hand aus dem Sarg hing. Um zu zeigen, er hat die Welt so verlassen, wie er in sie hineingekommen ist, mit nichts. Und damit bestätigt dieser Alexander der Große diese Wahrheit, die Hiob verkündet. Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter. Nackt kehre ich dahin zurück. Welche Hoffnung kann es dann geben, wenn doch der Tod unumkehrbar ist? Wenn der Einzelne, wenn ganze Zivilisationen, wenn Welten und Galaxien nur geboren werden, um zu sterben, was hat dann der Mensch von all der Arbeit, mit der er sich abmüht unter der Sonne? Der letzte Moment in unserem Leben ist doch immer tragisch, egal wie alles andere vorher war. Zum Schluss wird uns einfach ein bisschen Erde aufs Haupt gestreut und das ist das Ende. Und zwar für jeden. Aber Moment. Einen Moment innehalten. Irgendwie sind wir geschockt von dieser Unwiderruflichkeit des Todes. Obwohl sie uns doch bekannt ist. Und allen gemeinsam ist. Und doch so völlig natürlich. Irgendwie finden wir das Natürliche unnatürlich. Warum? Es ist doch schockierend, dass wir geschockt sind vom Unausweichlichen, von dem, was sowieso kommt. Dass wir geschockt sind von dem, was wir kennen, vom Bekannten und von dem Erwarteten. Es kommt ja nicht überraschend. Es ist unsere natürliche Situation. Neigung, unserem inneren Wünschen und Wollen total entgegengesetzt. Der Tod ist natürlich. Wir finden ihn unnatürlich. Lass uns also diese zwei Teile des Rätsels anschauen.
Verstehe ich jetzt gerade nicht, Herr Papenkort. Vorhin haben Sie doch gesagt, der Tod wäre unnatürlich. Und man versucht uns einzureden, es wäre was Natürliches.
Ja, aber wir nehmen es so wahr. So alles kommt und geht. Alles bewegt sich. Und der Tod passiert doch jedem. Der gehört doch einfach zum Leben. Das ist doch ein Teil davon. Warum wird es aber nicht einfach ein Teil von uns? Warum wehren wir uns ständig dagegen? Mhm. Also, der Tod ist natürlich, wir finden ihn aber unnatürlich. Und dieses Rätsel hat diese zwei Teile. Das erste, einmal diese Natürlichkeit des Todes. Eigentlich ist ja der Tod wesentlich für die Natur. Es ist der Tod, der es ermöglicht, dass alle Dinge in der Natur leben. Wir ernähren uns von Tieren, von toten Tieren, und wir ernähren uns von Pflanzen. Tiere ernähren sich von Pflanzen, und neue Menschen, neue Tiere, neue Pflanzen kommen und ersetzen die Alten, die sterben. Das kennen wir. Wenn wir hören, oh, so und so ist gestorben. Ach ja, schlimm. Aber das gehört eben auch zum Leben. Aber doch lehnen wir uns dagegen auf. Der Tod ist so natürlich wie die Welt, aber wir lehnen uns auf gegen diese Welt. Wir wollen nicht sterben. Wenn wir wirklich so etwas sind wie ein Produkt des materiellen Universums, warum fühlen wir uns dann dort nicht einfach zu Hause? Na, wenn Sie ein Aquarium haben oder die Fische im Meer anschauen, haben Sie schon mal gehört, dass die Fische sich darüber beschweren, dass sie nass sind? Fühle ich nicht. Wenn sich die Fische aber beschweren würden, dann wäre das doch ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie nicht immer schon Geschöpfe des Wassers waren und dass sie nicht für immer Geschöpfe des Wassers bleiben. Ist doch interessant, wie wir immer wieder überrascht werden von der Zeit, wie die Zeit vergeht. Schau dir den Hans an, Mensch, gestern noch in der Grundschule, heute schon erwachsen. Oder die Zeit vergeht gar nicht. Es ist langweilig. Irgendwie kommen wir mit der Zeit immer nicht zurecht. Irgendwie ist immer zu viel davon da oder zu wenig. Aber wir fühlen uns nicht wohl in der Zeit. Die Zeit ist immer wie ein Anzug, der keinem passt. Warum? Könnte das sein, dass etwas in uns nicht zeitlich ist? Dass etwas in uns nicht vergänglich ist? Was ist das dann, dieses Etwas, dieses Nicht-Zeitliche, dieses Nicht-Vergängliche? Und warum lehnen wir uns auf? Was wollen wir? Wir wissen es eigentlich kaum, dass wir wissen, dass unser Herz irgendetwas mehr will als Tod und Zeit. Und irgendetwas mehr als eine Welt sich endlos wiederholender Kreisläufe. Was wollen wir? Warum fragen wir innerlich immer wieder, ist das schon alles? Wir wollen bestimmt nicht einfach nur ein Überleben nach dem Tod. Wir wollen bestimmt nicht einfach nur noch 10 extra Jahre oder noch extra 10 Millionen Jahre. Wir wollen nicht einfach noch mehr von dem, was wir vorher schon hatten. Was wollen wir? Warum trägt der Tod das Gesicht eines Feindes? Und diese beiden Fragen, die gehören zusammen. Was wollen wir? Und warum trägt der Tod das Gesicht eines Feindes? In diesen Fragen finden wir einen Hinweis, dem wir folgen wollen auf unserer Entdeckungsreise. Eine mögliche Hoffnung, vielleicht eine Hoffnung hier, mitten in unserer Verzweiflung über den Tod. Der Tod schockt uns. Wir finden das Natürliche unnatürlich. Warum?
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem ersten Teil einer fünfteiligen Reihe Liebe ist stärker als der Tod. Eine kurze Entdeckungsreise heute, die erste Station Der Feind. Sie hören einen Vortrag von Michael Papenkort.
Vielleicht schockt uns ja der Tod wegen seiner Endgültigkeit. Nichts in der Natur ist endgültig. Alles verändert sich, kehrt wieder, kommt wieder in Kreisläufen. Wir sehen in der Natur nichts Absolutes, mit einer Ausnahme. Unseren eigenen Tod. Der Tod von jemand anders erscheint uns als ein Teil des natürlichen Kreislaufs. Der Tod von jemand anderem entfernt nur einen Teil aus unserer Welt. Alles andere bleibt. Aber unser eigener Tod ist absolut. Er entfernt unsere ganze Welt. Wir und die Welt um uns herum, wir erholen uns vom Tod eines anderen, aber nicht von unserem eigenen Tod. Also schockt uns unser eigener Tod, weil er anders ist als alles andere, was wir erleben und kennen. Unser eigener Tod ist etwas Außergewöhnliches. Wir stehen hier also dann jetzt vor drei Rätseln. Das erste, obwohl wir nie gewinnen, kämpfen wir weiter. Obwohl der Tod unausweichlich ist und unumkehrbar, lehnen wir uns gegen ihn auf. Das zweite Rätsel, unser Tod ist anscheinend das einzig Absolute in einer relativen Welt. Das eine absolut endgültige Geschehen in einer Welt der Kreisläufe. Das einzige natürliche Phänomen, das nicht natürlich ist. Das dritte Rätsel erscheint, als hätte der Tod irgendwie etwas zu tun mit Schuld. Schauen Sie, Mythen, Geschichten, Erzählungen, Träume, selbst Psychoanalyse offenbaren oft ein tiefes Gefühl von Schuld über den Tod. Warum wohl? Was könnte das bedeuten? Schauen Sie, unser eigener Tod ist das Ende einer Beziehung, ist ein Bruch. Er bricht tatsächlich alle Beziehungen ab. Der Tod ist eben nicht ein privates, biologisches Ereignis, sondern der Abbruch von Verbindung, von allen Verbindungen, von allen Beziehungen. Es gibt noch ein anderes Wort, das diesem Wort Schuld entspricht, das den Bruch einer Gemeinschaft, die Trennung einer Beziehung meint. Dieses Wort ist Sünde. Dies meint einen Bruch der Beziehung zu Gott. Sünde bedeutet nicht nur, dass man ein Gebot bricht, sondern dass man mit der Liebe Gottes, mit seiner Treue bricht und die Beziehung zu ihm bricht. Es besteht also eine Verbindung zwischen Tod und Sünde. Diese beiden gehören zusammen als Ursache und Wirkung. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben sie beide verursacht. Es gibt eine Legende, da wird einem Mann von einem Engel versprochen, dass sich die ersten beiden Wünsche, die sich in seinem Herzen regen, erfüllt werden. Und zwar sofort. Sobald der Mann dann das Haus seines Nachbarn neidisch ansieht, wird es zerstört. Und als ihn dann ein auf der Straße laufendes, spielendes Kind unachtsam heftig anrempelt, fällt dieses Kind sofort tot zu seinen Füßen. Da erkennt dann der Mann mit Schrecken, dass ihm die Wünsche seines Herzens erfüllt wurden. Schauen Sie, wenn der Tod tatsächlich Konsequenz und Folge, Symptom und Zeichen der Sünde ist, dann sind wir noch schlechter dran, als wir dachten. Dann sind wir noch schlimmer dran, als wir es gesehen haben. Wir sehen in jedem Tod nicht nur unsere Niederlage, sondern auch unsere Schuld. Und das ist immer noch schlimmer als die Niederlage. Wir würden doch lieber das Opfer sein als der Täter. Lieber umgebracht werden, als jemanden umbringen. Wir wollen doch keine Mörder sein. Und doch erkennen wir, dass wir für den Tod verantwortlich sind. Der Sünde Sold ist der Tod, sagt Paulus. Und die Erzählung um Adam im Paradies beschreibt genau dieses. Wir sind jetzt auf unserer Reise im untersten Teil dieser dunklen Höhle angekommen. Weiter runter geht es nicht. Doch genau eben auf dem Boden, ganz unten, auf diesem Boden, in dieser Höhle, sehen wir so etwas wie ein Licht. Mitten in unserer tiefsten Verzweiflung können wir die mögliche Hoffnung entdecken. T.S. Eliot, ein Schriftsteller, lässt in einem seiner Bücher jemanden Folgendes sagen. Ich würde wirklich vorziehen zu denken, dass etwas mit mir nicht stimmt. Denn wenn dem nicht so wäre, würde mit der Welt als Ganzes etwas nicht stimmen. Und das wäre noch viel erschreckender. Was kann das bedeuten? Das bedeutet ganz einfach, dass unsere letzte Hoffnung nicht in uns selbst liegt, in unserer Unschuld und in unserer Vernunft, sondern in etwas, das größer ist, als wir es sind. In der Wirklichkeit, in der Welt, die uns Sinn gibt. Wenn wir auch besiegt sind, wir, diese Wirklichkeit ist es nicht. Wenn wir auch kaputt sind, diese Wirklichkeit ist es nicht, dann zu sagen, wie George MacDonald, meine Hoffnung liegt in meiner Schuld, eben in meinem Kaputtsein, in meiner Verkehrtheit, in meinem Unsinn. Das bedeutet, dass in dem Kampf zwischen mir und der Wirklichkeit die Wirklichkeit Recht hat und ich nicht. Die Wirklichkeit ist nicht schuld oder unsinnig. Ich bin es. Uns selbst die Schuld zu geben, nicht so wie wir es bei Adam in der Geschichte in der Genesis sehen, uns selbst die Schuld zu geben, heißt die Wirklichkeit klar und deutlich zu sehen. Das Sein, die Wahrheit, den Kosmos, Gott selbst, deutlich zu sehen. Die Schuld, das Verkehrte, das Kaputte ist auf unserer Seite. Die Schuld ist bei uns. Wir können mit dieser Wirklichkeit noch ausgesöhnt werden. Etwas in uns ist nicht in Ordnung. Darum gibt es Hoffnung. Denn wäre die Wirklichkeit verdorben, gäbe es keine Hoffnung, wäre die Wahrheit unwahr, wäre die Wirklichkeit unwirklich, wäre das Gute böse, wäre das Leben selbst verantwortlich für den Tod, dann wäre alle Hoffnung auf Sinn verloren. Aber es gibt Hoffnung. Wir sind schuld am Tod. Aber das Ganze, die Schöpfung, die Wirklichkeit, die Realität, diese eine Realität, die eigentlich Gott selber ist, sie ist nicht kaputt. Wir sind kaputt. Und darum gibt es Hoffnung. Doch in diesem Hinweis auf die Hoffnung, diesem Hinweis können wir nur weitergehen, wenn wir nicht dieser großen Versuchung Art und Weise mit dem Tod umzugehen. Besonders, wenn dieses Element von Schuld da reinkommt, dann schauen wir diesem Tod einfach nicht in die Augen. Und weil diese Versuchung so groß ist, den Tod einfach zu ignorieren und wie einen Fremden zu behandeln, den wir nicht kennen und nicht kennenlernen wollen, darum werden wir uns in der nächsten Sendung mit diesem beliebtesten aller Auswege beschäftigen, der eigentlich nur eine andere Form der Verzweiflung ist. Ein Weglaufen, eine Flucht vor der Wahrheit des Todes. Darum schauen wir in der nächsten Sendung auf diese nächste Maske, die zweite, der Tod als Fremder.
Herr Papenkort, vielen Dank für Ihren Vortrag, der Tod als Feind. Sie haben ja schon sozusagen den Werbeblock geschaltet. Die nächste Sendung, der Tod als der Fremde, diesen Teil hören wir am 7. Februar. Wie wird es denn weitergehen mit der Reihe, Herr Papenkort?
Also wir werden in der nächsten Sendung den Tod als Fremden betrachten.
7. Februar, ja.
Dann in der dritten, an der dritten Stelle unserer Reise beschäftigen wir uns mit dem Tod als Freund.
Das hört sich sehr seltsam an, den Tod als Freund zu sehen. 21. Februar ist es dann, ja?
Ist aber schon mal einladender als der Feind, oder?
Das ist richtig. Hm. Das ist richtig.
Dann in der vierten reden wir über den, betrachten wir den Tod als Mutter.
Am 4. März.
Und ganz am Ende, in der fünften Station, betrachten wir den Tod als Liebhaber.
19. März.
Aber ich hatte das schon am Anfang, glaube ich, erwähnt irgendwo. Es ist eine Reise und man kann nicht wirklich Sprünge machen. Mhm. Man kann nicht einfach sagen, oh toll, ne? Das fünfte ist ja interessant, da höre ich dann mal wieder rein.
Okay, ich höre erst beim Liebhaber wieder rein, vom Fremden ja, will ich genau. Nichts wissen.
Man braucht diese Passworte von einem zum anderen und die eine Maske ist immer das Passwort für das nächste. Es ist eine Reise, deswegen habe ich auch am Anfang dazu ermutigt, dass man das versucht nochmal nachzuhören, nicht? Die CD bestellt oder sich da so runterlädt, wie auch immer das möglich ist, weil es einfach in einem ein bisschen nachklingen will, ein bisschen nachklingen muss, weil das nicht eine Reihe von Antworten ist, sondern wirklich nur eine Ermutigung zu suchen, eine Ermutigung nicht aufhören zu suchen, eine Ermutigung nicht aufhören zu fragen und diesem Tod zu begegnen, nicht irgendwo, sondern eben tatsächlich meinem, den Tod, den ich in mir trage.
Ich gebe zu, in der Vorbereitung auf die Sendung, Herr Papenkort, da wurde mir auch ein bisschen Angst und Bange, weil, als Sie das angesprochen haben, dass der Tod auch das Ende aller Bindungen ist, ja, das ist wirklich, es ist wirklich aus und vorbei. Ich werde dann einsam sein und vermutlich meinem Schöpfer gegenübertreten. Diese Endgültigkeit hat mich doch sehr erschrocken. Ist es, sagen wir mal so, ist es ein guter Weg, um den Tod als Feind zu erkennen und zu akzeptieren?
Das ist der Anfang von dem Weg, Herr Müller. Mhm. Das will ich am liebsten jetzt 50 Mal hintereinander sagen. Nein, das ist der Anfang. Bitte nicht an dieser ersten Station der Reise stehen bleiben. Ja. Das ist der Anfang, das ist ein wichtiger Anfang.
Was schlagen Sie denn vor, was unsere Hörer jetzt so mit den Gefühlen, mit den Gedanken, die ihnen jetzt so kommen, wie sollten sie damit umgehen, jetzt den Tod als Feind zu sehen? Wie verarbeiten Sie das, die Hörer, am besten? Haben Sie da ein paar Tipps für uns?
Also für viele von uns, für mich, als ich das erste Mal diesem Ganzen begegnet bin, ist das etwas Ungewohntes. Eigentlich stelle ich mich diesem Thema so nicht wirklich. Wenn es um Tod geht, dann stelle ich mich eher der Frage, wie gehe ich denn mit dem Tod von Angehörigen um, wie gehe ich mit Trauer um? Ganz wichtige Themen. Ganz, ganz wichtig. Aber dieses Thema, das trifft mich persönlich in drin, ganz tief. Und dann jetzt, ne, für die nächsten zwei Wochen tatsächlich einfach an diesem Punkt innehalten. Der Tod ist mein Feind. Er ist nicht mein Freund. Er nimmt mir alles. Er macht alles kaputt, weil es wirklich wahr ist. Es ist nicht die einzige Wahrheit, aber es ist wirklich wahr. Und wenn wir dann dieses Ganze betrachten und versuchen, im Gebet und Betrachtung in uns ein bisschen sacken zu lassen, das zu reflektieren, darüber nachzusinnen, dann bitte auch immer im Hinterkopf behalten, das ist aber nicht die ganze Reise.
Wir sind erst bei der ersten Station.
Genau. Das ist nicht jetzt die schlussendliche Weisheit, das ist alles über den Tod. Es ist ein wichtiger Teil, aber der Beginn der Reise.
Sie haben einen sehr hoffnungsvollen Vergleich gebracht. Ich weiß es nicht, ob das Ihre war. Da ging es um die Fische im Wasser. Dass sich die Fische ja nicht dagegen auflehnen, dass sie im Wasser sind. Das heißt ja, indem wir uns, unser Herz, also unser tiefstes Innerstes, sich empört über den Tod und auflehnt gegen den Tod, das allein schon ist sozusagen ein innerer Hinweis, dass der Tod eben nicht zu unserer Natur gehört. Oder? Also, dass wir doch für mehr geschaffen sind.
Ja, zumindest ist es ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass es mehr ist als das, was wir hier erleben. Da ist etwas in uns, das sich auflehnt gegen diesen Tod, weil offensichtlich dieser Tod etwas ist, was nicht zu uns passt. Es geht uns quer. Es ist eben nicht einfach natürlich. Da ist etwas kaputt. Da ist etwas Zerstörerisches. Und in uns, kein Mensch sucht Zerstörung. Kein Mensch sucht Abbruch. Kein Mensch sucht ständig Veränderung. Da ist etwas in uns, das uns hier nicht zu Hause sein lässt. Ne? Irgendwo, weiß ich, heißt es, wir sind Fremde hier. Wir sind Pilger auf Erden. Wir sind hier eben nicht zu Hause. Und dieses Rätsel, dieses sich auflehnen gegen den Tod, das ist ein Hinweis, ein wichtiger Hinweis darauf, dass da etwas nicht stimmt. Da ist etwas noch anderes. Deswegen ist, wenn wir dem Kind sagen, es ist ein natürlicher Prozess, dann nehmen wir dem Kind auch diesen Sinn für das Transzendente, über das, was über diese Welt hinausragt. Aber wenn ich das sage, dann bitte nicht einfach, weil wir ja Christen sind, sagen, ach Mensch Leute, wisst ihr was, mit dem Tod brauchen wir gar nicht lange beschäftigen, das gibt das Leben nach dem Tod, peng, sind wir durch. Dann weichen wir dem Tod aus. Das so anzugehen, heißt, wir behandeln den Tod als Fremden. Wir ignorieren ihn einfach. Und das ist eben nicht der christliche Umgang mit dem Tod. Das ist nicht die christliche Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Todes. Dann schauen Sie, wenn das Ziel der Reise keinen Sinn macht, macht die Reise auch keinen Sinn. Ziel unserer Reise, unsere Reise hier auf Erden, führt zum Tod. Und dann wollen wir entdecken, was der Sinn, was das Wesen des Todes ist. Und das ist eine wichtige Frage, der wir begegnen wollen und müssen. Wir sagen eben nicht einfach, oh, wisst ihr was, wir sind Christen, irgendwie geht es weiter nach dem Tod.
Also, wir sind gespannt auf die weiteren Teile dieser Reihe. Herr Papenkort, ganz herzlichen Dank für diesen ersten Teil, der Tod als Feind. Wir hören uns wieder, der Tod als der Fremde. Behüt Sie Gott, bis dahin, Herr Papenkort.
Alles Gute, Herr Müller.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung gern in voller Länge hören möchten, beziehungsweise eine Aufzeichnung dieser Sendung möchten, gibt es dafür zwei Wege. Entweder Sie laden sich diese Sendung als Podcast von unserer Website herunter unter www.horeb.org, quasi über Knopfdruck, oder Sie melden sich beim Radio Horeb Hörerservice. Dort können Sie sich eine CD dieser Sendung bestellen, entweder telefonisch unter 08323 967 51 20 oder auch direkt von unserer Website www.horeb.org. Wenn Sie Fragen zu Radio Horeb oder zu dieser Sendung noch haben, da hilft Ihnen der Radio Horeb Hörerservice weiter unter der Rufnummer 08323 967 5110 stehen Ihnen die Kollegen und Kolleginnen vom Hörerservice gerne zur Verfügung. Ihnen noch eine schöne Restwoche. Behüt Sie alle Gott. Es verabschiedet sich Dominik Miller.